Übergangsängste wollen wir uns ganz besonders mit beschäftigen. Und ich möchte noch einmal allen danken, die hier spontan mitgemacht haben bei unserer Flutopferhilfe. Es ist eine Initiative unserer Kirche vom BFP und es sind Spenden, die hundertprozentig umgesetzt werden. Vielen Dank nochmal dafür. Wir werden für alle, die noch spenden wollen über Internet oder direkt eine Spendenbescheinigung bekommen wollen, auf Facebook nochmal die Kontonummer veröffentlichen oder hinten am Ausgang liegen auch die Kontonummern aus. Ja, Weltuntergangsängste schütteln immer wieder uns durch. Das ist sehr interessant zu beobachten. Und seit 33 nach Christus, also in diesen letzten zwei Jahrtausenden, gab es historisch nachweisbar 119 Mal Weltuntergangsankündigungen, die historisch nachweisbar sind. Die berühmtesten für einige von uns, die noch älter sind, sind die drei Ankündigungen der Zeugen Jehovas 1914, 1925 und 1975. Kaum bekannt oder gar nicht bekannt ist, dass auch Martin Luther dreimal angekündigt hat, dass die Welt untergehen sollte, und zwar zu seinen Lebzeiten. Einmal 1532, 1538 und 1541. Nun, ich möchte mich ein bisschen konzentrieren auf die psychologischen und die psychischen Auswirkungen dieser Weltuntergangsankündigung. So zum Beispiel Papst Silvester hat dann für den 31.12.999 das Ende der Welt vorausgesagt. Denn es war das Ende des tausendjährigen Reiches nach Christi Geburt. Als dann die Welt immer noch nicht unterging, hatten dann ein anderer Priester gesagt, naja, das ist erst ab der Kreuzigung. Und so hatten sie dann 1033 vorausgesagt, aber auch da ging die Welt nicht unter. Aber ich möchte mich ein bisschen mehr konzentrieren auf die psychologischen Auswirkungen. Denn als Papst Silvester den Weltuntergang voraussagte, entstand eine Massenhysterie in allen Ländern. Viele Menschen verloren ihr Hab und Gut, verloren ihre Reichtümer, ihre Häuser, weil Menschen so außer sich waren, haben gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, dann interessiert mich kein Gesetz, dann interessieren mich keine Regeln, dann morde ich, dann raube ich, dann will ich nochmal das Leben in den letzten Zügen genießen, wenn ich nur noch ein paar Tage habe. Christen, radikale Christen verlangten öffentliche Hinrichtungen, Verbrennungen von Hexen und Zauberern, um doch nochmal Gott günstig zu stimmen, um diesen Weltuntergang abzuwenden. Dann ungefähr 1000 Jahre später, 1910, kehrte dann, wie immer alle 78 Jahre, der Halleysche Komet mit seinem riesigen Schweif, kam nahe in die Nähe der Erde. Und viele Menschen hatten auch da wieder eine Massenhysterie. Viele begangen Selbstmord, sogar okkulte Sekten brachten Menschenopfer dar, weil man fürchtete den Einschlag dieses Kometen, das Ende der Welt oder durch den Giftschweif des Kometen vergiftet zu werden. Vor zwei Jahren, vielleicht habt ihr es auch schon vergessen, gab es einen Radioprediger. Sein Name war Harold Camping. Und er hat für den 21. Mai 2011 die Entrückung aller wahren Gläubigen von der Erde angekündigt. Und dann drei Monate später, am 21. Oktober 2011, sollte dann diese Erde untergehen. Auch hier wieder interessant, was geschah mit den Gläubigen und mit den Nachfolgern von Harold Camping und seiner Truppe. Viele Christen und gläubige Christen, die glaubten, dass am 21. Mai sie entrückt werden würden oder dass am 21. Oktober die Welt untergehen würde, kündigten ihre Arbeit, kündigten ihre Mietverträge und fielen in große soziale Nöte, nachdem dann die Welt sich doch weiterdrehte. Viele verließen sogar ihren Ehepartner und viel Leid kam über die Ehen und Familien. Manche begangen Suizid und eine gläubige Mutter wollte sogar ihre beiden Töchter töten, damit sie nicht um das Leid der Endzeit gehen würde und wollte sich selber danach töten und wurde gerade in letzter Sekunde daran gehindert. Was für Tragiken, was für ungute Früchte hatten diese Weltuntergangsankündigungen. Und dann die letzte war die Ankündigung, dass der Maya-Kalender enden sollte. Das war jetzt am 21.12.2012, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und dort gab es auch interessante Auswirkungen. So gab es ein Dorf im Südfrankreich mit Namen Bougerach. Dort gibt es einen Berg, den sogenannten Pic de Bougerach. Und dort pilgerten Esoteriker aus der ganzen Welt hin. Denn auf diesem Berg standen, so sagten sie, seit Jahrtausenden Raumschiffe von irgendwelchen Aliens, die waren dort geparkt in einem Parkhaus und sie wollten sich dort von der Zinne der Berge herabstürzen, um dann in dem Luftstrudel doch noch mitgenommen zu werden mit den Alien-Raumschiffen. Also ganz interessante Sachen. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, diesen Berg abzusperren, damit sich dort nicht wieder Leute umbringen, wie 12 Jahre zuvor. Dort hatten sich auch 12 Esoteriker auf diesem Berg umgebracht, weil sie dachten, da wäre das Ende der Erde. So, das beschäftigt uns ein bisschen. Wie gehen wir eigentlich als Christen, wie gehen wir eigentlich als Gläubige damit um, wenn solche Weltuntergangsängste unsere Welt immer wieder erschüttern? Und wenn solche Ankündigungen, das Ende der Welt ist nah, wie gehen wir eigentlich damit um? Und was sagt eigentlich das Wort Gottes wirklich darüber? So viel ist spekuliert worden und ausgerechnet worden, wann das Ende der Welt ist. Und ich möchte euch eine ganz kurze Chronologie geben über die Ereignisse, so wie Jesus sie lehrt in seinem Wort. Und ich glaube, wer so eine der besten und klarsten Ankündigungen über das Ende der Welt lesen möchte, der kann heute mal das Matthäusevangelium zu Hause studieren. Und ich möchte euch eine ganz kurze Passage aus dem Matthäusevangelium vorlesen. Und das ist aus dem Kapitel 24 und dort lese ich ab Vers 3. Und da heißt es hier, und als er, nämlich Jesus, auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu und erschreckt nicht. Ich wiederhole das nochmal. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. So, hier schildert Jesus in sehr eindrücklicher Art und Weise das Ende der Welt. Und hier noch einmal gar eine ganz kurze Chronologie, was eigentlich die Bibel sagt über die letzten Tage. Ich habe es euch mal geschildert und gegliedert in den Punkten A bis I. Da haben wir erstmal die große Trübsal, von der wir ein bisschen gelesen haben. Dann haben wir die Rückkehr des Herrn, den Tag des Herrn, die Entrückung der Gläubigen in den Himmel mit Christus. Dann gibt es verschiedene Gerichte, den Richterstuhl Christi, der nur für die Gläubigen, da geht es nicht um Himmel oder Hölle, sondern geht es darum, was wir hier auf Erden für Christus getan haben. Das Gericht über die Nationen, dann fängt das tausendjährige Reich an, die letzte Verführung, wo Satan nochmal losgelassen wird, die Zweitauferstehung der Ungläubigen und das allerletzte Gericht. Und der alte Himmel und die neue wird verbrennen, die alte Erde und ein neuer Himmel, eine neue Erde wird entstehen. Das ist alles sehr oberflächlich, das ist alles sehr schnell, ich weiß das. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr nochmal eine gegliederte Ausarbeitung von mir fordern per E-Mail oder ich kann es auch heute nochmal posten auf Facebook. Wir haben dann noch eine andere Folie, die nächste Folie, die gleich kommt, da ist eine kleine Grafik. Da schaut ihr mal, das sind eine Aufstellung und man nennt diese Lehre den Dispensionalismus. Das heißt also, Christen lehren aus dem Wort Gottes, dass es verschiedene Zeitalter gibt. So das Zeitalter des Gesetzes noch unter Mose. Wir leben seit Christus und im Zeitalter der Gnade. Und dann kommt dieses tausendjährige Reich und dann halt eben die Ewigkeit. Und dann seht ihr hier von Christi Geburt, Kirchengeschichte, dort sind wir. Und wir erwarten eben diese große Trübsal. Viele Pastoren, gerade im Westen, lehren, dass Christus zweimal wiederkommt. Dass er einmal unsichtbar wiederkommt für alle Gläubigen, und zwar vor der Trübsal, dass wir eben nicht Trübsal erleben müssen, und zwar eine Trübsal, wie wir sie nie gekannt haben. Viele Pastoren und gerade interessanterweise in Ländern, wo Christen verfolgt werden, in Ländern, wo Christen viel Leid erfahren, lehren, dass Christus nur einmal wiederkommt, nämlich unsichtbar, die Gläubigen zu entrücken und die Welt zu richten, und zwar nach der Trübsal. Sie lehren halt, dass die Christen auch eine Trübsal durchleben werden. Es ist nicht ganz genau erkennbar, aber es gibt tatsächlich viele Bibelstellen, die uns darauf hinweisen, zum Beispiel Matthäus 24, 22, dass Jesus uns darauf vorbereitet, auf furchtbare Zeiten, auf schlimme Zeiten. Wie? Darauf werden wir gleich noch eingehen. Und da könnt ihr selber nochmal das Wort Gottes studieren und auch die Bibelstellen, die ich euch schicke, und nochmal selber zu beurteilen. Aber ich glaube, dass Jesus das Ziel hat, uns stark zu machen. Darüber möchte ich gerade jetzt nochmal eingehen. Ich glaube, dass die Lehre Jesu über die letzten Tage sich massiv unterscheidet von all dem, was wir am Anfang gehört haben. Jesus zum Beispiel verzichtet darauf, ein Datum anzugeben. Darauf kommen wir auch gleich nochmal. Bei ihm ist nicht so wichtig, wann das Ende der Welt ist, sondern ihm ist viel wichtiger, wie du durch diese schwierigen letzten Tage hindurchgehst. Ihm ist viel wichtiger dein Charakter, dein Wesen. Denn wenn dein Wesen verändert wird, dann werden sich auch deine Taten verändern. Dann wirst du auch anders umgehen können mit schwierigen Zeiten. So Matthäus 24 schildert uns Jesus erstmal ganz authentisch und ganz klar die Umstände, die geschehen werden in den letzten Tagen. Und die sind nicht sehr rosig. Und mein erster Punkt ist, dass Jesus uns Mut gibt statt Angst und Verzweiflung. Jesus bereitet uns vor. Er sagt hier ganz klar, was geschehen wird. Da werden falsche Propheten und falsche Christus kommen. Wow, die werden sogar Zeichen und Wunder tun. Die werden sogar heilen. Und viele werden von ihnen verführt werden. Da werden Kriege und Kriegsgerüchte kommen. Hungersnöte, Erdbeben. Und sogar die Liebe der meisten wird erkalten. Das heißt, er informiert uns darüber, dass sogar Gläubige einander verraten werden. Wow. Das sind furchtbare Dinge. Aber weißt du, er schließt das alles ab, indem er sagt, seht zu und erschreckt nicht. Vers 6. So, das alles, das liest sich so wie so ein Fußballtrainer. Nun, euer Pastor ist nur absolut kein Fußballfan, aber Jimmy Hong hat mir letztens gesagt, Fußball gehört zur Kultur Deutschlands. Amen. Deswegen habe ich mir heute mal ein bisschen hineingelesen, wie so ein Trainer das macht. Ich habe mir sogar ein Video angeguckt von Jürgen Klopp von Borussia Dortmund. Und weißt du, er bereitet sein Team vor. Und das hat mich so erinnert an das, wie Jesus das hier macht in Matthäus 24. Er hat Tausende von Videos gesehen von seiner gegnerischen Mannschaft. Er hat Tausende von Videos gesehen, immer wieder angeschaut, wie die gegnerische Mannschaft sich verhält und welche Strategie sie haben, welche Abwehr sie haben, ob sie gestaffelt sind oder nicht gestaffelt, ob sie eine Schlüsselperson haben, ein Libero, wo all die Angriffe drüber laufen und ob sie Konter, welche Konter, Art von Konter machen. Aber er wird das nicht so schildern, oh, der Gegner ist unbesiegbar, sondern er wird immer wieder vermitteln, ihr werdet das schaffen. Amen. ihr werdet das absolut überwinden. Und zum Beispiel jetzt, wenn sie einen absolut gefährlichen Gegner haben, Mario Götze wurde ja abgekauft von Bayern München, dann wird er sagen, Leute, habt keine Angst, ich kenne all die Stärken von Mario Götze, aber ich kenne auch seine Schwächen, weil ich habe ihn trainiert. Und genauso ist es hier auch, dass Jesus uns ermutigt, ja, es werden schwierige Zeiten kommen. Es werden Dinge kommen, die wirst du noch niemals vorher vorbereitet sein, aber ich werde dich darauf vorbereiten. Und das, meine Main Message ist, habt keine Furcht, Amen. Denn ihr seid in dem besten Team. Jürgen Klopp wird sagen, ihr seid in dem Team von Jürgen Klopp. Amen. Und ich habe für euch die Botschaft, wir sind in einem noch besseren Team. Unser Trainer heißt Jesus Christus. Amen. Wir sind in dem besten Team. Wir sind in der besten Elf. Und weißt du, wenn wir unser Leben in Jesus Christus, in Jesu Hände gegeben haben, nichts kann uns aus diesen Händen reißen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann brauchen wir keine Probleme, keine Hindernisse und keine Bedrängnisse fürchten. Denn wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Amen. Römer 8, Vers 31. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Amen. Psalm 27, Vers 1. Und Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Amen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Meine Tochter rief mich letztens an und sagte, Papa, ich habe gehört, du gehst jetzt jeden Freitag nach Tannenbusch. Und sie hat wohl gelesen, dass die meist gewaltbereitendsten Salafisten, die leben alle in Tannenbusch. Und Papa, was machst du da? Du wirst noch mit einem Messer im Rücken enden. Und dann sage ich, ach, weißt du, vielen Dank für deine Sorge, aber meine Liebe ist so stark zu den Muslimen. Amen. Weißt du, die Liebe treibt die Furcht aus. Amen. Johannes 16, 33, da sagt Jesus zu uns, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Amen. So, das ist das Erste, was Jesus zu uns sagt. Mut statt Angst und Furcht. Das Zweite, er sagt zu uns, Ausdauer statt Lieblosigkeit. Jesus kündigt uns an, dass die Liebe in den meisten erkalten wird. Das heißt, es werden furchtbare Zeiten werden. Menschen, die du gekannt hast als Gläubige, die gläubig sind oder gläubig erscheinen, werden sogar dich verraten, werden dich verkaufen. Und das sind Dinge, die wir vielleicht gar nicht einordnen können. Wenn wir zum Beispiel in einer Gemeinde sind, weißt du, das ist ja psychologisch ganz normal erklärbar. Wenn du zum Beispiel in einer Gemeinde bist, wo sehr viel Liebe herrscht, wo du dauernd siehst, Leute ermutigen einander, Leute lieben einander, Leute unterstützen einander, dann wirst du automatisch ermutigt, auch dem es gleich zu tun. Du sagst, wow, ich bin so begeistert, in einer Gemeinde der Liebe zu sein. Hier sind alle nett zueinander. Jeder sagt zu dem anderen, du bist die Beste, du bist der Beste. Ich habe gesehen, wie die sich unterstützen im Umzug und so weiter. Das motiviert uns auch, Gutes zu tun. Aber das ist nicht immer so. Es kann auch manchmal passieren, dass wir in einer Gemeinde sind und dann, es ist zum Beispiel meinem Schwiegervater passiert, dann geht der Pastor, brennt durch mit der Gemeindekasse. Ja? Oder da ist der und der, der hat das und das fünf gerade sein lassen. Oder da hat ein Ehemann seine Ehefrau verlassen und seine Kinder zurückgelassen. Und das sind alles Dinge, die Auswirkungen haben. Jedes Mal, wenn wir Sünde zulassen in unserem Leben, dann schadet es nicht nur uns selbst, sondern das hat auch einen Einfluss auf andere. Und das ist entmutigend. Und dann kommt so ein Denken, ohne dass wir das wollen. Ja, wenn der das schon macht, wenn mein Pastor sowas schon macht, ja, dann kann ich auch ruhig mal was mitgehen lassen beim Supermarkt. Oder dann kann ich mal ruhig 5 Grad sein lassen bei der Lohnsteuerjahresabrechnung. Aber weißt du, Jesus mit seiner Traineransprache, er versucht uns zu motivieren. Er sagt, das ist so der normale Level. Ist doch schön, wenn du in einer Gemeinde bist, wo so viel Gutes geschieht und wo du motiviert bist. Aber es ist nicht immer so. Es kann auch manchmal anders sein. Und so höre ich jetzt schon wieder Jürgen Klopp aus seinem Interview. Und weißt du, was er gesagt hat? Ich träume von einer Fußballmannschaft, wo alle nur wie verrückt rennen nach dem Ball oder im Krankenhaus liegen. Boah, das ist Jürgen Klopp. Ja, wenn du da Mitspieler sein willst, entweder musst du laufen wie ein Verrückter, dauernd laufen nach dem Ball oder im Krankenhaus liegen. Gibt's nur da die beiden Extreme. In der Mitte gibt's gar nichts. Du kannst nicht irgendwie müde sein oder langweilig sein. Gibt's nur die beiden Extreme. Und das ist so diese Motivation, die ein Trainer gibt. Und Jesus sagt auch zu uns, ich möchte gern, dass du in deinem Level höher kommst. Ich möchte gern, dass du auch vorbereitet bist für schwierige Zeiten. Das heißt, ich möchte, dass du bereit bist, alles zu geben. Jesus sagt zum Beispiel in Vers 36 von Matthäus 24, der letzte Tag kommt wie ein Dieb. Der Tag des Herrn, er kommt wie ein Dieb. Was will Jesus damit sagen? Will er sagen, Gott ist ein Dieb? Na, bestimmt nicht. Sondern er sagt, wenn du wüsstest, du hast dann vielleicht ein schönes Haus mit vielen Gemälden und vielen, vielen Schätzen in deinem Haus. Und du wüsstest, am 27. Juni um 2 Uhr morgens, da kommt eine Banditengruppe, um dein Haus zu überfallen und dein Haus auszurauben. Hey, das wäre eine coole Sache. Dann würdest du nochmal durchgehen durch dein Haus, nochmal die Riegel verstärken und nochmal vielleicht abschließbare Fenstergriffe und so weiter. Du wirst vielleicht auch bei der Polizei nochmal vorher anrufen und sagen, Leute, 2 Uhr, merkt euch, dass ihr da wach seid, da kommt ein Anruf von mir. Du würdest vielleicht noch einen Bodyguard einstellen, wärst du bereit. Aber leider rufen uns Diebe nicht vorher an. Wir schicken auch keine E-Mail. Hey, wir kommen dann, 27. Juni, 2 Uhr kommen wir dann. Mach kein Dieb. Diebe kommen dann, wenn du es nicht erwartest. Wenn du tief schläfst, wenn alle deine Balkontüren offen sind. Wenn du verreist bist und hast vielleicht noch die Tür nicht richtig abgeschlossen, dann kommen die Diebe. Und was Jesus uns hier sagt, ist, dass wir bereit sein sollen. Du solltest immer in dieser Bereitschaft sein. Du solltest einfach so leben, jeden Tag, als ob jeden Tag die Welt untergehen würde. Aber nicht in Kopflosigkeit, nicht in Angst, nicht, dass du dir gleich das Leben nimmst, sondern in einer heiligen Bereitschaft. Ich meine, immer online sein. Also Montag ist so mein Tag, wo ich eigentlich gern offline gehe. Montag ist mein Pastorensonntag. Und da mache ich dann auch normale Sachen wie den Hof kehren oder Rasen mähen oder meine Wäsche zur Reinigung bringen. Und letztens ging ich zu meinem Schneider, habe meine Reinigung, er ist ein Türke. Und ich sage, Günler, und wie geht's so? Und ich lerne immer ein Wort Türkisch mehr, wenn ich ihn besuche. Und dann sagt er, ich habe solche Schmerzen. Ich habe Nierenstein, und hat er mir erzählt. Und ich war sofort online. Und ich habe gesagt, hey, es wäre mir so eine Freude, für Sie beten zu dürfen. Ich bin Pastor, ich liebe es, für Kranke zu beten. Und er war so überrascht. Es kam so schnell aus der Pistole, dass er sofort Ja gesagt hat. Schon verloren. Dann habe ich seine Hand gegriffen. Ich kann auch leider noch nicht auf Türkisch beten, aber es kommt noch, preis dem Herrn. Und dann habe ich für ihn gebeten, wir hatten so ein tolles Gespräch über Gott. Und wisst ihr, ich glaube, das ist genau das, was Jesus meint, dass wir in Bereitschaft leben. Weißt du, die verfolgten Christen, die in der Verfolgung waren, die morgen ihr Leben in der Arena verloren oder deren Brüder als feurige Fackeln verbrannt wurden, weißt du, wie sie sich begrüßten? Sie sagten zueinander, Maranatha. Maranatha. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Das heißt, der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Sie waren nicht kopflos. Sie waren nicht depressiv. Sie wollten sich schon gar nicht das Leben nehmen. Sondern sie waren in dieser Bereitschaft. Der Herr kommt bald. Amen. Das Wichtigste kommt noch. Das Schönste kommt noch. Auch in all diesem Leid. Auch in all dieser Trostlosigkeit. Wissen wir, der Herr kommt bald. Und wieder übersetzt für unsere Fußballfreunde, wenn du dann am Boden liegst und dann faul und du versuchst irgendwie die Schmerzen zu überwinden, dann weißt du, Jürgen Klopp kommt bald. Bald ist Halbzeit, da wird er zu mir kommen. Und dann werde ich sagen, Jürgen, ich bin da, ich bin hier. Ich bin bereit, das nächste Tor zu schießen, egal welche Schmerzen ich habe. Preis dem Herrn. Ich muss mehr Fußball schauen, glaube ich. Diese Kultur einzutauchen. Preis dem Herrn. Und ich muss mich beeilen, nur noch 3 Minuten. Statt Kopflosigkeit, scharfe Unterscheidung. Jesus sagt, falsche Christusse, falsche Propheten werden auftreten, um euch zu verführen. Ja, da kommt eine Kraft, die kommt durch einen Geist. Wir haben es hier erlebt in Deutschland vor 70 Jahren mit Adolf Hitler. Viele Pastoren sind ihm verfallen und seiner Verführungskunst. Sogar Pfingstpastoren haben gesagt, er war von Gott gesandt. Aber Jesus sagt, ihr braucht nicht überrascht sein. Ihr braucht auch nicht furchtsam sein, sondern ich habe euch einen stärkeren Geist gegeben. Das ist der Heilige Geist. Amen. Wir haben den Geist der Unterscheidung. Wir sind nüchtern in allem. Wir lassen uns auch nicht betrügen durch Ankündigungen und Daten. Selbst Jesus in seinen Tagen seines Menschseins hier auf Erden hat kein Datum gesagt. Gesagt, der Einzige, der davon weiß, ist unser Vater im Himmel. Ist nicht wichtig, wann das Ende der Erde ist. Ist wichtig, dass du jeden Tag so lebst, als ob heute das Ende der Erde wäre. Amen. Dass wir in dieser Begeisterung leben, in dieser Vorbereitung, in dieser heiligen Bereitschaft. Und das Letzte, statt Resignation, Vision. Trotz aller Bedrängnisse und Verfolgung lassen wir den Kopf nicht hängen. Werfen wir unsere Hoffnung nicht weg. Jesus befiehlt uns, erschreckt nicht. Gab auch immer wieder Prophetien, wir sollen uns einen Bunker bauen und Konserven kaufen für die nächsten 3 Monate. Ne, Hauptsache, mir geht's gut. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Jesus sagt in Vers 14, Matthäus 24, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Dann wird das Ende kommen. Jesus macht uns Mut, selbst wenn morgen das Ende der Welt wäre, noch alles zu geben für die Armen, für die Entrechteten, für die, die verloren sind, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben, denn sie brauchen unsere Hilfe. Und Martin Luther wurde es in den Mund gelegt. Forscher haben jetzt herausgefunden, Luther hat es gar nicht gesagt, aber es ist nicht wichtig. Er sagte, wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Luther hat das nie gesagt. Das ist entstanden, dieses Zitat, ist in der hessischen Kirche im Oktober 1944. Oktober 1944 lag hier in Deutschland alles in Schutt und Asche. Und es gab immer noch ein paar Christen, die gesagt haben, in der damaligen Zeit, und da ging wirklich die Welt unter für Deutschland, ging die Welt unter. Aber es gab immer noch Christen, die gesagt haben, selbst wenn die Welt untergeht, auch wenn sie morgen untergeht, wir wollen uns nicht in diesen Strudel hineingeben lassen der Hoffnungslosigkeit, sondern wir wollen eintreten für die Entrechteten, für die Entehrten, für die Armen. Und das ist eine wunderbare Ermutigung, das ist ein wunderbarer Geist des Mutes, den wir heute empfangen dürfen. Und ich möchte euch einladen, dass wir zusammen die Augen schließen und zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für die Kraft, die du uns gegeben hast, durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir wirklich das beste Team gewählt haben, wenn wir dich gewählt haben. Und ich möchte gerne heute Morgen diese Gelegenheit geben, während unsere Augen geschlossen sind, dass Menschen, die vielleicht noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen haben, ich möchte in die 11 von Jesus Christus eintreten. Ich möchte wirklich Jesus Christus als meinen Trainer, als meinen Freund, aber auch als meinen Retter und Herrn wählen. Und wenn du das heute gerne ganz bewusst tun möchtest und sagen möchtest, ich möchte mein Leben in die stärksten Hände hineinlegen, in die Hände von Jesus Christus. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mich reinigt von aller Verletzung. Dann möchte ich dich gern einladen, heute diese Entscheidung zu treffen. Ist jemand hier? Dann heben Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier, der sagen möchte, ich möchte mein Leben in die Hand von Jesus Christus legen? Dann heben Sie mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand da? Heben Sie kurz Ihre Hand. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater Gott. Danke, Herr. Danke, Jesus. Preis dem Herrn. Ja, dann möchte ich gerne jetzt noch ein Gebet sprechen für alle Menschen, die einfach jetzt schon durch schwierige Zeiten gehen die einfach jetzt schon auch Zeiten erleben, die tough sind, die schwierig sind und sagen, ich möchte gern diesen wunderbaren, die Kraft des Heiligen Geistes erleben in meinem Alltag. Ich möchte gern erleben, dass Jesus Christus mir Kraft gibt, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wenn du das brauchst, dann möchte ich einfach bitten, steh doch einfach auf an deinem Platz, öffne deine Hände an deinem Ort, da wo du stehst, und ich möchte dann gern für euch beten. Preis dem Herrn. Halleluja. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte einfach die Kraft des Heiligen Geistes auch erleben in meinem Alltag, auch in der Bedrängnis, die ich gerade erlebe, in meiner Ehe, in meiner Familie. Der Herr wird dir heute neu begegnen. In Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Danke, Herr, dass du gesagt hast, in der Welt haben wir Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Vater, ich danke dir gerade jetzt, Herr, dass wir jeden Geist der Furcht, Herr, den dürfen wir bei dir lassen, Herr. Auch all unsere Sorgen, die wir haben, Herr, die werfen wir gerade jetzt auf dich, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du uns ein neues Leben im Geist erschlossen hast, Vater. Und ich bete gerade jetzt für jeden Einzelnen, der hier steht, Vater. In Jesu Namen, sei du ihnen nahe in ihrer Bedrängnis, Herr. Sei du ihnen nahe in schwierigen Zeiten, Vater. Und ich danke dir, Herr, dass du sie segnest, Herr. Und dass du sie füllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Ich habe noch ein Wort der Kenntnis hier für jemanden. Das ist ein Wort an für einen Vater. Du hast in deiner Beziehung zu einem deiner Kinder hast du den Kontakt verloren. Das ist etwas, was geschehen ist zwischen euch beiden. Es sind harte Worte gefallen. Und der Herr spricht heute zu dir. Ich gebe dir Kraft, heute, wenn du nach Hause bist, den Telefonhörer zu nehmen, anzurufen und sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, Tochter. Es tut mir leid, Sohn. Und ich komme mit Heilung in deine Familie. Der Herr wird dein Herz heilen von aller Enttäuschung. Der Herr wird auch deine Familie bewahren und heilen. In Jesu Namen. Danke, Vater Gott. Danke, Herr. Hier ist auch jemand, der eine schlimme Krankheit bekommen hat, eine schlimme Diagnose vom Arzt. Und wir laden gleich noch mal ein, hier vorne füreinander beten zu lassen. Und der Herr sagt zu dir, mein heiliges Wort sagt über dir, ich habe all deine Schuld an das Kreuz hinaufgetragen. Du wirst nicht mehr bestraft für deine Schuld. Und in meinen Striemen ist dir Heilung geworden. Amen. Vater, ich bete gerade jetzt, Herr, für körperliche Heilung in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Das Segnungsteam kommt nach vorne. Alle, die noch Gebet brauchen, sind herzlich willkommen, hier nach vorne zu kommen, für sich beten zu lassen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Lebt, als wenn es der letzte Tag wäre. Heute. Amen. Preis dem Herrn.